herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Das ist einfach so brutal, was hier für Qualität und Power in mein Netzwerk kommt. Final Call auch, 28.04. Start der neuen Teilnehmer in meinem Netzwerk, die wichtigste Stunde. Und das Event zuletzt, ihr habt ja ein paar Vorträge davon hier mit in meinem Podcast mitbekommen, war für mich wieder so ein Zeichen, wo der größte Wert von diesem ganzen Projekt liegt, nämlich am Ende in diesen Menschen und der daraus resultierenden Energie, diesem Umsetzungsspirit, eine Energie des gegenseitigen sich Helfens, motivieren, inspirieren, immer wieder die Komfortzone zu verlassen, immer weiter zu wachsen, immer größer zu denken. Und ja, das macht einfach verdammt viel Spaß und verändert alles. Ich lese gerade ein Buch, und da steht drin, du bist das Produkt deines Umfelds. Und so ist es. Und ich kann jedem, der hier zuhört, nur empfehlen, mit dazu zu kommen in dieses Netzwerk. Es lohnt sich brutal. Und ihr findet alle Informationen auf der Webseite. Die findet ihr in der Beschreibung auch den Link www.die-wichtigste-stunde.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser super inspirierenden Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit wieder, ist ja immer dasselbe, wieder ein spannender Gast hier, aber ich muss ein bisschen ausholen. Ich war nämlich letztens bei ihm zu Gast im Podcast, der da heißt Immo Austria, der größte Immobilienpodcast in Österreich. Und ich komme ja gerade auch frisch vom Event am Wochenende. Und bei meinem Event, wer war da als Speaker? Immo Game, Matthias Baerbaum, Jan Henning, Martin Limbeck und Tim Schädlich. Ich glaube, alle diese Menschen besitzen Immobilien. Einer sagte im Vorfeld zu mir, ey Maurice, so viele Immobilienleute. Und ich sagte, naja, passt doch mal auf. Immobilien ist doch nicht alles, was ein Mensch auszeichnet. Ja, Immobilien sind für mich ein Werkzeug, ein Vehikel, ja. Aber die Menschen haben doch noch so viel mehr zu sagen. Und dementsprechend habe ich auch diesen Immobilienmenschen einen Auftrag gegeben, in Vorträge zu halten, fernab der Immobilienszene. So hat zum Beispiel Immogame, lad euch den auch nochmal hoch, hier im Podcast einen Vortrag über, den darf ich nicht hochladen, da hat er ein paar Dinge gesagt, die wir noch nicht öffentlich haben. Aber auf jeden Fall hat er viel zum Thema Resilienz gezeigt. Ja, Matthias Baerbaum hat was zum Thema Rückschläge gezeigt. Jan Henning hat etwas über Großdenken, 10x-Denken gezeigt und so weiter, ja. Und du kannst vieles ja von diesen Menschen adoptieren und auf dein Leben anwenden. Und deswegen, klar, Immobilien, wenn man sich mal anschaut, wie werden Menschen heutzutage vermögend? Wie werden sie reich? Was haben diese Menschen alle gemeinsam? In der Regel sind sie durch zwei Dinge vermögend oder reich geworden, entweder Unternehmertum oder Immobilien. Das heißt, so viele andere Wege gibt es gar nicht, ja. Angestellte, die
Erbschaft gibt es.
Erbschaft, ja. Ja, mit Erben hatte ich noch wenig hier im Podcast. Podcast-Erfolg ist kein Zufall. Aber ja, also das so ein bisschen als Gedanke, vielleicht auch mal offen dem gegenüber zu sein, auch wenn ein Mensch Immobilien macht und auch wenn man selbst sagt, Immobilien ist jetzt nicht mein Fokusthema im Leben, kann ja sein, nichtsdestotrotz offen zu sein, von diesen Menschen eben zu lernen. Und ewiges Intro von mir erstmal. Herzlich willkommen, Paul Zödi.
Vielen Dank, lieber Maurice. Also ich bin ja ein großer und bekennender Fan von deinem Podcast und dementsprechend ist es eine riesige Ehre, dass ich heute da sein darf. Ich bin ganz gespannt auf deine Fragen und ich denke, dass das ein lustiges und hoffentlich sinnstiftendes Interview für die große, weite Podcast-Welt wird. Und du hast vollkommen recht. Also ich bin davon überzeugt. Also diese Menschen, die du da genannt hast, das sind ja Leute, die versprühen Unternehmergeist, Spirit. Ja, da kann man sich so viel mitnehmen. Man wird ja immer so in eine Ecke, so Miethai geschoben, aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Das ist das eine. Und das andere, also mindestens eine, am besten mehr Immobilien gehören im Zuge Pensionsknappheit, Altersvorsorge in jedermanns, jeder Frau Portfolio.
Fangen wir trotzdem mal mit dir an. Ich habe gerade gefragt, gib mir mal so 6 bis 8 Sätze hier, damit ich dich richtig vorstelle. Ja, da sagst du, also ein wesentliches Merkmal von mir ist vor allen Dingen 42 Jahre alt und Österreicher. Das fand ich sehr lustig. Du heißt aber auch bei Instagram Immo Paul. Also irgendwie hatte ich ja dieses Immobilienthema irgendwann schon auch im Leben gepackt. Wie bist du denn überhaupt hingekommen? Was hast du denn vorher gemacht? Und vielleicht kannst du uns da so einen Kurzabriss deines Lebens mal geben.
Sehr, sehr gerne. Also mit ja wirklich Anführungszeichen und dick eingerahmt. Ich bin Österreicher, bekennender Österreicher. Ich lebe in der schönsten deutschsprachigen Stadt, nämlich Wien. Jetzt gerade bin ich aber in meinem Haus im Burgenland und habe heute schon, war schon Fahrradfahren, trainieren, meine E-Mails bearbeitet, mich auf den Podcast vorbereitet. Das Immobilienfieber, wie du es genannt hast, hat mich vor über 13 Jahren mittlerweile gepackt. Davor habe ich so eine klassische Karriere gemacht, Schule, eigentlich in einem gut behüteten Mittelklasse-Haushalt aufgewachsen. Vielleicht später dann noch, aber mein Vater, der hat mich auch wirklich, wirklich inspiriert, was hinsichtlich der Themen durchhalten, was man alles sich selbst erarbeiten, erschaffen und ermöglichen kann. Da ist eine große, große Vorbildfigur. Und das habe ich aber erst viel, viel später. Das ist, deswegen habe ich auch gesagt, 42 Jahre. Je älter man wird, desto mehr erkennt man, was wirklich wichtig ist im Leben und was rückwirkend einen getragen hat und maßgeblich beeinflusst hat und warum man zu einem gewissen Menschen auch geworden ist. Kurz zurück, ja, dann habe ich klassisch nicht gewusst. In Österreich sagt man ja Matura, in Deutschland Abitur. Was ich machen soll, was habe ich gemacht? BWL studiert. Ne? Ich habe es allerdings auch fertig studiert. Ich glaube, die Dropout-Rate ist relativ hoch. Ich weiß zumindest nur von Wien, unter 40% schließen das Studium auch ab. Damals noch mit Magister abgeschlossen, dem heutigen Master. Und habe dann meine ersten beruflichen Meter, Achtung festhalten, in der Finanzmarktaufsicht getätigt. Ja, das ist das österreichische Pendant zur deutschen BaFin, zur Bundesfinanzaufsicht. Ja. Ich habe dort in der Versicherungsaufsicht gearbeitet, also nicht in der Bankenaufsicht. Das heißt, ich war mehr oder weniger die Schnittstelle zwischen Kunden, ja, und Unternehmen. Ja. Wir waren dafür verantwortlich. Die BaFin schlägt da jetzt immer öfter auf. Da gibt es ja viele, viele Themen, angefangen Wirecard und so weiter. Wir kennen das alles. Und da bin ich halt mehr oder weniger verantwortlich gewesen und habe sehr, sehr viel gelernt. Ich war dort 7,5 Jahre, habe da auch meine ersten Schritte, die Karriereleiter hochmachen dürfen. Und da hat mich vor allem als jungen Menschen geprägt, dass ich als Finanzaufseher direkt mit der obersten Ebene, ja, mit der obersten Ebene, sprich mit dem Vorstand und B-1, also Bereichsleitungsebene, mehr oder weniger auf Augenhöhe diskutieren durfte. Und das hat mich natürlich unglaublich weitergebracht, das hat mich geprägt, das hat mich zum Teil am Anfang klarerweise auch eingeschüchtert. Aber ich glaube, das sieht man bei vielen, vielen Leuten. Ich bin ja auch ein begeisterter Podcast-Hörer, du hast meinen Podcast erwähnt. Die haben sich immer nach oben orientiert. Ja, die wollten von den Besten lernen, die wollten sich mit den Besten umgeben und das ist, glaube ich, sehr, sehr wesentlich. Ein zweiter Punkt, den ich jetzt leider ausgespart habe, aber der mir gerade einfällt, der mich unglaublich geprägt hat und wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich am meisten geprägt hat, ist, ich habe mein Leben lang, leider nur bis 30, also nicht mein Leben lang, ist falsch ausgedrückt, mit 30 musste ich die Schuhe an den Nagel hängen, aber ich habe Fußball gespielt. Ja? Und das klingt immer so banal und das stellt mir in eine Ecke, so Kreisliga, es war nicht ganz so. War gar nicht so untalentiert. Das Höchste war Regionalliga, habe dann lange Wiener Liga, also so vierte Liga in Österreich, aber Auch da kann man Geld verdienen, interessanterweise. Damit mein Studium finanziert, damit mein erstes Geld auf die Seite legen können, also Stichwort Sparrate, was natürlich am Anfang auch sehr, sehr wesentlich dann war für die ersten Immobilien. Aber ich habe vor allem das Netzwerken gelernt. Ja? Ich habe gelernt, mit Hass, Niederlagen, Neid, Erfolg, Glücksgefühle, also all diese wahnsinnigen Gefühlselemente, die wir kennen, umzugehen. Und ein wesentlicher Punkt mit Rückschlägen, Rückschlägen hinsichtlich Verletzungen. Also ich habe drei Knie-OPs, Kieferbruch, Schulter-OP und war oft abgeschrieben und habe mich immer wieder zurückgekämpft. Und das halt wirklich mit Fleiß, Disziplin. Ja? Und ich glaube, das sind auch so Dinge, die ich rübergenommen habe in die Berufswelt, wenn man so sagen darf. Und damit zunächst einmal im klassischen Angestelltenverhältnis erfolgreich war und in weiterer Folge Immobilien. Nach 7,5 Jahren Finanzmarktaufsicht habe ich der Versuchung der Versicherungsindustrie nicht widerstehen können. Ich war damals 32 Jahre alt und man hat mir ein Vorstandsmandat einer mittelgroßen österreichischen Versicherung, allerdings darunter einer Tochtergesellschaft, die die Auslandstöchter gehalten hat, angeboten. Und das habe ich dann nach dem zweiten Mal, habe ich gedacht, bin ich 32, will ich ein Leben lang sozusagen, also ich war technisch kein Beamter, aber so Kategorie Beamter, möchte ich das machen oder möchte ich mal in die bunte, weite Welt hinaus, weil die Verantwortung war dann in den Tochtergesellschaften Solvency II, das ist das Versicherungspendant zu Basel III für die Interessierten und Informierten, umsetzen und implementieren. Und das ist dann, ja, ich habe es dann gemacht, ich habe für mich entschieden, okay, ich wage das, weil 32 Jahre Vorstandsmandat, natürlich auch sechsstelliges Gehalt, das damals, wenn man zurückspult, das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Das war viel Geld, ist heute viel Geld, war damals sehr, sehr viel Geld. Und für mich als Junge habe ich mir gedacht, okay, was ist der Worst Case? Ja, ich habe immer so ein bisschen abgewogen. Gut, wenn es nicht funktioniert, im schlechtesten Fall steht im Lebenslauf drinnen Vorstandsmandat, das kann jetzt schaden. Ich habe das 1,5 Jahre gemacht. Ich habe fachlich sehr wenig gelernt dort, menschlich sehr viel, sehr im Positiven, aber auch im Negativen und bin dann wie mein erstes Kind sich angesagt hat, wieder fix zurück nach Wien, bin in die zweitgrößte Versicherung, in den Konzern dort gegangen. Und dort muss ich auch sagen, also dort habe ich auch so ein bisschen Vorbilder, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich ihn hier nennen kann, aber ja, ein Kurt Svoboda zum Beispiel, ein Vorstand des Vorstands.
Hör nur Deutsche, die kennen den nicht.
Ja, das kann man. Aber es ist ja positiv, also sensationell, wie der Mensch führt, wie der Mensch zuhört, wie der Mensch delegieren kann, wie er strategisch das Unternehmen steuert, ja. Und also da habe ich sehr, sehr viel so dem auch begonnen, erst mich mit dem Thema Psychologie, soziale Intelligenz und so weiter zu beschäftigen. Und das sind so Personen auch, die mich geprägt haben. Und irgendwann einmal, ich habe dort auch dann eine Geschäftsführerrolle einer Tochtergesellschaft einnehmen dürfen und aber irgendwann einmal ist das Immobilien-Game, wenn wir heute schon vom Tobi gesprochen haben, im Hintergrund immer größer geworden. Ich habe meine erste Immobilie 2012 gekauft und jetzt wird es interessant, vielleicht für den einen oder anderen, zum Eigennutz. Ja? Ich habe nämlich gar keine Berührungspunkte mit Immobilieninvestments oder sonstigen Themen gehabt. Wenn wir uns erinnern, 2012, der Podcast hat es, glaube ich, gar noch nicht gegeben. YouTube hat es bereits gegeben, aber da haben wir uns alle Hunde- und Katzenvideos angeschaut. Da hat es de facto keinen Immobilien-Content gegeben. Ne? Und dementsprechend auch heute diese digitale Welt, diese sozialen Medien, man wird ja permanent, du hast ja deinen Cookie hinten im Wien sagt man, im Knack drin hängen und du wirst ja dauernd bespielt mit diesen Themen, für die du dich interessierst. Das gab es damals in der Form nicht, das muss man fairerweise sagen. Ich hatte keine Ahnung und ich wollte einfach meine erste Immobilie kaufen. Warum? Ich hatte das Privileg, während meines Studiums in einer Wohnung, in einer kleinen, zu wohnen von meinen Eltern. Ja? Und dann habe ich schon meine ersten beruflichen Stiefel angehabt, aber gleichzeitig ist mein Bruder ins Alter des Studierens gekommen und dann haben meine Eltern gesagt: So, jetzt dein Bruder das Anrecht, entweder du zahlst volle Miete. ja, oder du suchst das Weite. Und ich habe das Weite gesucht und habe damals in der, lustigerweise, meine Mutter hat damals in der Zeitung eine sanierungsbedürftige Wohnung in Wien im 19. Bezirk gefunden. Für die, die Wien nicht kennen, 19. Bezirk, das ist so wie München, Schwabing, Berlin, was ist in Berlin gut, Grünwald?
Grunewald, ja.
Also eher so ein Nobelbezirk, wenn man das so sagen darf heutzutage noch. Ja, und das war dann die erste Wohnung, die ich gekauft habe, mit der Intention, sie irgendwann selber zu bewohnen. Ich habe sie selber saniert, ja, und ich mache das jetzt ein bisschen, spule ein bisschen vor, mache das schneller, long story short. Am Tagesende war es mein erster Fix and Flip. Ich habe die Wohnung nämlich mühsamst, ja, mit Freunden aus dem, ich habe damals noch Fußball gespielt, war im Angestelltenverhältnis, war vor der Arbeit auf der Baustelle. Nach der Arbeit bin dann zum Training und nach dem Training wieder zur Baustelle. Ja? Und irgendwann hat meine damalige Freundin gesagt, na, das hält sie nicht mehr aus. Also ich bin nur im Stress, sie sieht mich nicht, schlecht gelaunt. Und ich habe gesagt, fix and flip, das mache ich nie wieder. Es war finanziell erfolgreich, aber ich habe auch wirklich viel falsch gemacht. Dadurch aber klarerweise viel gelernt. Ja? Mich hat auch ein Spruch, ich bin ja riesen Basketball-Fan auch. Fußball ist bei mir die klare Nummer eins, aber Basketball, ich bin Ära Michael Jordan aufgewachsen. Ich habe Basketballkarten gesammelt und Michael Jordan hat einmal gesagt, entweder ich gewinne oder ich lerne. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Und den halte ich mir auch bei vielen, vielen Situationen vor Augen immer wieder. Und ich habe so gut gelernt bei dem Projekt, nämlich alles, was man nicht mehr machen darf, Leuten blind vertrauen und vor allem Leute, die sagen, ja, ich bin zwar nicht günstig, aber ich bin der Beste. Ja, der war der Schlechteste und war sauteuer. Ne? Und, aber am Tagesende, wenn ich so rückwirkend betrachte, finanziell war es ein hoher Erfolg und ein Riesenlernerfolg. Damals habe ich gesagt, boah, furchtbar, nie wieder, schrecklich. Ja? Und dann zweite Immobilie, die ich gekauft habe, dann 2013 muss das gewesen sein. Die erste war 2012. Also ich bin jetzt im 13. Immobilieninvestorenjahr angekommen. Ja, dann habe ich mein erspartes Eigenkapital, ja, gehabt und mein Gewinn gehabt. Und dann habe ich meine damalige Freundin überredet und habe gesagt: So, jetzt kaufen wir uns eine Immobilie. Sie hatte das Privileg, dass sie ein kleines vorgezogenes Erbe auch schon bekommen hatte. Und gesagt: Wir kaufen uns gemeinsam, eigentümerpartnerschaftsmäßig, eine Wohnung im zweiten Bezirk. Ich habe mir das genau ausgerechnet, habe mich informiert auf der Seite vom Bundesfinanzministerium, welche steuerlichen Themen können wir geltend machen. Und die Intention war damals, jetzt werden wahrscheinlich die meisten lachen, ich habe ihr schön vorgerechnet und gesagt, schau, wir investieren das Geld und so viel Miete können wir verlangen. Das sind die Abschreibungsposten, AFA, sonstige Währungskosten, pipapo. Ihr werdet gleich, wer gut zuhört, hat nichts von Zinsen gehört. Wir haben es wirklich mit 100% Eigenkapital gekauft. Ja? Weil damals Leverage-Effekt, muss man sich vorstellen. Leverage-Effekt ist ja das, was die Immobilie oder das Immobilieninvestment im Wesentlichen ausmacht. Ja? Warum das so intelligent ist, warum das so smart ist und warum das langfristig einfach ökonomisch Sinn macht. Damals hatte ich es auf der Uni auswendig gelernt, ja, für die Prüfung. Ich hatte aber nie verstanden, wie es tatsächlich wirkt, vor allem im Immobilienbereich, wie sich diese Magie des Leverage-Effekts langfristig entfalten kann. Ja? Und die Intention war dann, wie ich sie überreden konnte, kaufen uns Immobilien, weil ich habe in der Vergangenheit haben wir ja auch, weißt du, mit Penny Stock-Raketen und Aktien und so und wollte immer schnell. Ja, immer schnell. Und dann habe ich gesagt, na, wir kaufen was Solides, Solides fürs Alter und mit den Mieteinnahmen. Und damit habe ich sie überzeugt, das war meine wirklich mein das Totschlagargument, können wir zweimal super im Jahr auf Urlaub fahren. Ne? Das war meine erste Immobilienstrategie. Ich wollte eine Immobilie kaufen, um zweimal im Jahr schön auf Urlaub zu fahren. Damit konnte ich meine damalige Partnerin überzeugen.
Ja.
Und
Lass mich da
wie?
kurz mal
Ja,
einreichen,
bitte.
bevor du vielleicht die weitere Entwicklung darstellst. Also zwei Dinge fand ich spannend. Vielleicht kannst du in der Reihenfolge mal beantworten. Also Nummer eins, du hast bei einer Finanzaufsicht gearbeitet in deinem Leben und du hast dann auch sogar im Vorstand in Versicherungsunternehmen gearbeitet und du hattest keine Berührungspunkte zum Thema Immobilien. Das finde ich krass einfach nur, ja, dass selbst du sozusagen dann keine Berührungspunkte hattest. Kannst du dir das überhaupt im Nachgang irgendwie erklären? Und zweite Frage, Oder ich mache erstmal die erste.
Ja, nein, ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich hatte ich Berührungspunkte. Ich war zusätzlich, das wird jetzt wahrscheinlich vielen nichts sagen, ich war zusätzlich auch Funktionen ausgeübt als Deckungsstock-Treuhänder. Das heißt, ich war wirklich auch für die Asset-Klasse zuständig und Immobilien haben ja klassisch ein breites Immobilienportfolio. Aufgrund eben Lebensversicherung mit risikolosen Anlagen müssen die bedeckt werden und da ist die Immobilie natürlich Staatsanleihen und Immobilien stehen da an erster Stelle. Ja. Allerdings, ja, so wie das im kleinteiligen, ich nenne es jetzt bewusst kleinteiligen Bereich, ja, weil die meisten beginnen ja nicht mit großen Portfolien oder Mehrfamilienhäusern, sondern mit kleinen Wohnungen. Wie sich das wirklich privat auswirkt, da war ich halt doch auch sehr stark schulisch und aus dem Elternhaus und aus dem Umkreis heraus. Ich habe niemanden gekannt, der in Immobilien investiert. Ja. Da war ich halt sehr stark geprägt. Ja, Eigenheim, ja, so wie es klassisch halt ist. Eigenheim, sparen, sparen und irgendwann ein Haus oder große Wohnung kaufen. Das ist ja so die klassische Story und das war bei mir nicht anders. Niemanden kannte ich. Also mir ist jetzt nicht so wie bei anderen, wenn man sich das anhört, der Mentor vor die Füße gelaufen, sondern ich habe das dann tatsächlich irgendwann einmal die Puzzleteile zusammengesetzt und habe gesagt, na, ja, da muss ja irgendwas geben. Ja? Und dann damals gab es ja, damals gab es auch keine deutschen Bücher oder irgendwas 20, ich wüsste es nicht. Also korrigiert es mich, wenn es da schon irgendwas gab. Das Einzige, was es gab, war Kiyosaki, ne? Klassiker. Rich Dad, Poor Dad. Und ich habe dann wirklich, die Amerikaner sind ja da viel, in allen Belangen eigentlich, business-wise voraus, muss man sagen. Und da habe ich dann begonnen, auch amerikanische Literatur und so weiter. Berührungspunkte hatte ich, ganz, ganz klar. Aber da ist man auf einer Ebene, wo man sagt, okay, die Unternehmen, die ich verwaltet habe, die hatten wahrscheinlich im Bestand ihre eigenen Gebäude, die sie genutzt haben. Und dann natürlich in weiterer Folge im Portfolio was. Ich war nie direkt für Liegenschaften, wenn man so will, zuständig. Aber rückwirkend betrachtet ist es eigentlich fatal. Heute denkt man sich ja, wie blind kann man gewesen sein? Auf der anderen Seite besser zu spät die Augen geöffnet als nie.
Und du hast es gerade nochmal gesagt, der Fremdkapitalhebel oder der Leverage-Effekt, dass du den irgendwann mal im BWL-Studium auf dem Blatt Papier auswendig gelernt hast, um ihn dann in der Prüfung wiederzugeben und die Note 1 zu kassieren, aber der Groschen ist trotzdem nicht gefallen. Willst du ihn mal so für jeden hier erklären, dass vielleicht der ein oder andere Groschen hier auch hier bei den Zuhörern fällt, weil das wäre ja ein brutales Ergebnis, weil es ist eben schon verändert, wenn man das einmal begreift, denke ich.
Also sehr, sehr gerne. Danke auch, dass du mir immer Einser zugetraut hast. Also ich war sehr ökonomisch unterwegs im Studium. So ein Dreier oder Vierer hat's auch getan. Vielleicht war das der Fehler. Nee, den Leverage-Effekt erkläre ich sehr, sehr gerne. Jetzt kann ich leider nichts aufschreiben, aber ich hoffe, dass ich es mündlich auch so schön erklären kann, dass man es, wenn man es hört, gerne auch nochmal anhören, nachvollziehen kann. Ich mache immer ein einfaches Beispiel. Ich nehme immer her die Frau Schlau und den Herrn Mainstream. Ja? Und die Frau Schlau und der Herr Mainstream, die treffen sich nach vielen, vielen Jahren bei ihrem 25-jährigen Matura oder Abitur treffen. Ja? Und da sprechen sie miteinander so, weißt, du wirst es noch kennen, Maurice, so wie früher in der Mastercard-Werbung. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder, mein Boot und so weiter. Weiß ich, ob du dich erinnern kannst an diese Werbung. So in der Kategorie. Und die Frau Schlau sagt dann irgendwann ja, sie hat damals, nehmen wir mal beispielhaft her, sie hat damals nach dem Abitur begonnen, in der Bank zu arbeiten, war schon sehr, sehr sparsam, hat im Sommer immer gearbeitet und so weiter und hat sich schneller mal 20.000 Euro ansparen können. Und weil sie gesehen hat, dass Leute kommen und Immobilien kaufen, hat sie das inspiriert und hat sich in einer schönen B-Stadt eine, sagen wir mal, kleine Wohnung um 120.000 Euro gekauft. Ja? Der Herr Mainstream sagt, oh, Immobilien, Immobilien, das ist ja so viel Aufwand und die Mietnomaden und Zerstörungen und Kredit, das ist ja sowieso schlecht. Ich war auch sehr sparsam nach dem Abitur. Ich war auch engagiert und ich habe meine Summe von 20.000 angespart. Und damit, ja, Ich war der Intelligenteste. Ich habe nämlich in Aktien investiert. Nämlich, ich bin ja schlau. Ich habe nicht spekuliert. Ich habe den DAX, in den deutschen Aktienindex. Ja? Wenn man jetzt schaut, 25 Jahre zurück, wir erinnern uns alle an die Dotcom-Blase. Jetzt kann jeder sagen, ja, weiß man nicht genau. Aber der deutsche Aktienindex wird sich wahrscheinlich in den letzten 25 Jahren so verdreifacht, vervierfacht haben. Ja? Kommt immer darauf an, wenn man eingestiegen ist. Das muss man fairerweise sagen. Wenn man am Tiefpunkt, dann hat er sich versechsfacht bis heute, aber den erwischt ja fast keiner. Aber sagen wir mal verdreifacht, vervierfacht. Ja? Ja, und die Frau Schlau sagt ja, na schau her, ich habe meine Immobilie, die ist heute ja, drei, viermal so viel wert, sagt er. Wir haben jetzt mehr und weiter. Mein Aktienindex, der DAX, hat sich nachweislich ja auch verdreifacht. Sagt die Frau Schlau, ja, aber, und jetzt ist der wichtige Punkt, ja, aber ich hatte damals 20.000 Euro, du genauso 20.000 Euro. Ich habe mir eine Immobilie um 120.000 Euro gekauft. Diese Immobilie habe ich über den Zeitraum von 25 Jahren vermietet. Ja? Der Mieter hat mir meinen Zins bedient, der Mieter hat mir die Tilgung bedient, der Mieter hat mir die steuerlichen Komponenten bedient und der Mieter hat mir auch mit der Zeit ja, die Miete angehoben und indexiert, einen Überschuss produziert, den ich als Rücklage für notwendige Sanierungen dann auch heranziehen konnte, angespart. Ne? Und jetzt muss man nur einen Vergleich ziehen. Ja, ich mache das jetzt bildlich. Ihr seht, ich gestikuliere mit Ihnen. Der Herr Mainstream hat, aus 20, hat sein Kapital verdreifacht. Ja, nämlich hat aus 20.000 Euro 60 oder 80.000 Euro gemacht. Die Frau Schlau hat sich eine Immobilie um 120.000 gekauft. Ja, vor 25 Jahren in einer sehr guten Lage, in einer sehr guten B-Plus-Stadt. Die Immobilie ist heute, sagen wir, 400.000 Euro wert und lastenfrei. Ja, das heißt, sie hat aus 20.000 Euro Kapitaleinsatz ein Vermögen von 400.000 Euro aufgebaut, das sie heute sogar steuerfrei, in Deutschland noch steuerfrei, in Österreich nicht mehr, steuerfrei veräußern kann. Der Herr Mainstream hatte dieselbe Startposition, dieselbe Kapitalvoraussetzung. Er hat sein Investment genauso verdreifacht wie die Frau Schlau. Aber er hat heute 80.000 Euro. Ja? Und das ist die Magie des Leverage-Effekts. Das ist die Magie der Immobilie. Und wenn man, ich sage den Leuten auch immer, die schon ein breiteres Portfolio haben und die immer ein bisschen hadern, ich sage, schaut euch einmal einmal im Jahr, es muss ja nicht quartalsweise sein, schaut euch, das ist eine ganz interessante Kennzahl, die ich mir sehr gerne anschaue. Wie viel Vermögen habt ihr aufgebaut durch die Tilgung? Das bedeutet, wie viel haben eure Mieter euch getilgt? Ja? Und wenn ich jetzt sage, im Durchschnitt, ich beginne mit einer anfänglichen Tilgung, rein mathematisch, die Tilgung zieht sich ja hinten hoch, ne? Jetzt sage ich, ich habe in meinem Portfolio im Durchschnitt 3% Tilgung. Mein Portfolio ist, sagen wir, Hausnummer 5 Millionen wert. Ne? Wenn ich rechne, was ich da an Vermögen pro Jahr alleine aufbaue. Ja, sensationell. Weil viele sprechen immer nur Rendite, Cashflow und so weiter. Tilgung, Wertsteigerung, das sind auch ganz, ganz wesentliche Komponenten. Und im Zuge dessen, wenn man das Ganze zusammenzurrt, die Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig? Weil die Leute sprechen immer von Ist-Rendite in erster Linie, ja. Dann die zweite Komponente ist die Soll-Rendite, ja. Aber was ich wirklich versuche, jetzt immer deutlicher zu machen und immer großflächiger auszuwerfen, ist das Thema nachhaltige Rendite. Wie nachhaltig ist meine Rendite? Im Sinne von, kann ich wirklich in gewissen Gebieten sukzessive meine Miete steigern, ja? Ist meine Immobilie werthaltig, wertsteigernd und so weiter? Und das sind ganz, ganz viele Komponenten. Es wird immer sehr, sehr einfach gezeichnet, das Immobilienbild. Am Tagesende ist es ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Ja. Aber ich hoffe, man konnte das Beispiel mit Frau Schlau und Herr Mainstream nachvollziehen.
Super, super gut. Ich stelle mir die Frage, ne, bei dem Leverage-Effekt, was ist denn der optimale Leverage? Ja, in der Theorie schon auch selbst 110% Finanzierung. Ist es in der Praxis aus deiner Sicht dann auch so, oder sagst du lieber, vielleicht eine 80% Finanzierung und schon auch mit Eigenkapital in die Nummer gehen? Oder wie stehst du dazu?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Das ist natürlich Konjunktur, Zins und so weiter abhängig. Im Prinzip rein mathematisch, wenn wir uns das mal vor Augen führen, eine 110% Finanzierung ist natürlich sehr, sehr sexy, ja? Weil eigenes Kapital, wenn ich jetzt als Beispiel, ich habe eine Wohnung mit 200.000 Euro, ja? Wenn ich jetzt 200.000 Euro aus der eigenen Tasche mit meinem Eigenkapital bezahle, dann waren das im Worst Case einmal 400.000 Euro, weil ich die Hälfte, also in Österreich die Hälfte, in Deutschland ein bisschen weniger, aber kommt ja auch noch was dazu, versteuern musste und ich musste in der Regel auch dafür arbeiten, wenn ich es nicht geerbt habe. Ja? Von der Bank, und das muss bitte jeder immer auf der Zunge zergehen lassen, ich bekomme von der Bank steuerfreies Geld. Ich kriege 200.000 Euro steuerfrei. Ja, das blenden viele aus. Das ist doch sensationell. Und teilweise zu Zinssätzen, die im Verhältnis marginal sind. Ja? Natürlich muss man so ein Investment immer klug austarieren. Ja? Dass das, wie gesagt, dass der Mieter in der Regel so viel Miete bezahlt, dass er den Zins und die Tilgung bedienen kann, zumindest langfristig und nachhaltig bedienen kann. Aber ich bekomme steuerfreies Geld. Und dann gibt es noch eine Komponente, die viele unterschätzen: Geldwäsche. Geldwäscherichtlinie 4. Deutschland genauso wie in Österreich Riesenthema Mittelherkunft. Jetzt, wenn ich plötzlich mit Eigenkapital um die Ecke komme und sage, da haben wir es, dann sagt er, also zumindest in Österreich ist es so und Deutschland ist genauso, nur da muss prüfen, okay, Mittelherkunft. Naja, wenn das Geld von der Bank kommt, dann kann man es schön nachweisen, wo es herkommt. Aber wenn ich jetzt plötzlich sage, da sind 50.000 Euro, ja, woher haben Sie die? Na, die habe ich von der Oma bekommen. Ja, da steht die Oma schon mit einem Fuß im Gefängnis, ja, jetzt überspitzt ausgedrückt. Nein, was wichtig ist, ja, das muss man begreifen. Also die Bank gibt einem steuerfreies Geld und die Mittelherkunft ist zu 100% geklärt. Achtung, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es wird ja sehr, sehr oft, vor allem in der Vergangenheit, in der Niedrigzinsphase, da war es ja auch nicht so prekär. Diese 110% Finanzierungen in aller Ewigkeit. Ja. Das ist ein Stück weit ein Armenmärchen. Also ich habe es, muss man dazu sagen, sogar heuer wieder geschafft, bei zwei Wohnungen, allerdings in einer juristischen Person, nicht im privaten Bereich, also GmbH, 110% Finanzierungen zu bekommen. Das geht auch noch, das geht, aber eher in den Ausnahmefällen. Also die
Heuer
100,
heißt heute, oder was?
heuer heißt in diesem Jahr,
Ja,
Entschuldige.
okay.
In diesem Jahr. Nicht heute, heute war es nicht, es war in diesem Jahr. Was meine ich damit? Das geht schon, aber eine 110% Finanzierung ist erstens die Ausnahme, nicht die Regel. Zweitens wirklich nur meiner Ansicht nach Profis vorbehalten. Es spricht nichts dagegen, wenn ich sehr, sehr gut verdiene und ein gutes Objekt in Kombination kaufe, dass das auch bei der ersten oder zweiten Immobilie im Privatbereich funktionieren kann. Ja? Das ist ja auch so, wenn ich. Viele wissen das nicht, aber wenn ich Immobilien kaufe, wenn ich starte als Privatperson, dann bin ich in der personenbezogenen Betrachtung. Dann ist die Person, ja, die wesentliche Komponente der Bank. Natürlich prüft die Bank alles, Haushaltsrechnung, Objekt und so weiter. Also auch das Objekt vor allem. Aber ich als Person, basierend auf meiner Haushaltsrechnung, kann ich den Kapitaldienst bedienen im Notfall, nämlich wenn die Miete ausfällt, ja oder nein. Das geht klarerweise, wenn ich mehr Immobilien habe, nicht mehr. Dann drifte ich nämlich in die sogenannte portfoliobezogene Betrachtung über und dann zählt mein Portfolio. Ja? Und dann sind ganz, ganz andere Warnsignale. Ja? Deswegen 110% ja, wenn ich gute Immobilien stark unter Marktwert kaufe, wenn ich mein Geschäft verstehe, wenn ich, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, was viele nicht haben, wenn ich Sicherheiten, das müssen nicht liquide Sicherheiten sein, im Hintergrund habe, im Falle des Falles, ja. Und vor allem auch, und ich glaube auch nur, dass es heutzutage, beziehungsweise ich mache ja viel in der Richtung, dass es auch nur geht für Leute, die einen gewissen Track Record, also eine gewisse Historie auf Deutsch aufweisen können. Ja? Und ratsam für Beginner ist natürlich mit einem gewissen Sicherheitspolster, sprich mit einem gewissen Eigenkapitalanteil an die Sache heranzugehen.
Und welcher ist dann da zu empfehlen, deiner Meinung nach? Wenn du
Ja,
sagst,
also.
gewisser Anteil, also wie hoch?
Ja, das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen, weil das sehr personen- und objektspezifisch ist. Ich möchte es vielleicht so beantworten, wenn du erlaubst. Ich
Oh.
kategorisiere pauschal einen Kapitalanleger oder Investor immer in zwei Bereiche. Der eine bin ich Cashflow-Cowboy, ja? Das heißt, was ist ein Cashflow-Cowboy? Ein Cashflow-Cowboy, der reitet wild mit viel Risiko in die hinterste, weiteste Prärie auf der Suche nach Cashflow, nach Rendite. Der geht viel Risiko ein, der reitet im Galopp über Stock und Stein, das heißt hochfinanziert und so weiter. Ja? Aber der braucht den Cashflow, ja? Weil der hat wenig Eigenkapital. Ja, oder gar keins und der muss Risiko nehmen. Ja? Der braucht hohe Renditen. Rendite, das müsst bitte jeder Zuhörer und jede Zuhörerin. Rendite ist eine Risikokennzahl. Die sagen immer, ja, warum sind die Renditen in München so gering? Naja, die Rendite ist eine Risikokennzahl. Warum ist München so teuer und die Renditen so gering? Warum ist Chemnitz, nehmen wir jetzt einmal Chemnitz her, warum sind die Renditen dort höher? Braucht man sich nur den Leerstand in Chemnitz anschauen. Ja? Braucht man sich nur die Entwicklung? Wo ist Chemnitz in 20 Jahren? Wo ist München in 20 Jahren? Wir wissen es beide nicht. Tendenziell wird München ja eine Spur oder sogar sehr besser sein. Ja? So wie es heute schon ist, aber sich noch besser entwickeln. Ja? Wir wissen es aber alle nicht. Aber ein Investment ist eine gewisse Spekulation in die Zukunft. Um so wenig wie möglich zu spekulieren, arbeite ich natürlich mit fundierter Datenbasis. Und die sagt man natürlich, naja, da wird es wahrscheinlich zukünftig aufgrund Bevölkerungsentwicklung, aufgrund der Arbeitgeber, der Industrie, der Infrastruktur und, wird es besser sein. Ja? Ich sage zum Beispiel immer salopp, wenn mich die Leute in Deutschland fragen, weil ich, wie gesagt, ich bin, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ich bin ja auch im Team vom Immocation dabei und bin selber auch in Deutschland investiert. Also ich bin Österreicher, der auch in Deutschland investiert ist. Und die Leute fragen mich immer, was ist ein guter Standort und Wegweiser und Prognose und Analysen und so weiter. Sag ich, alles schön und gut, könnt ihr alles machen, ist wichtig und richtig. Wenn ihr es einfach machen wollt, investiert dort, wo es eine IKEA gibt. Ja? Weil ein IKEA, die haben intern und extern hunderttausende Analysen gemacht, wenn sie sich an einem Standort niederlassen, ja. Und wenn sie sich dort niederlassen, dann ist das nicht für ein, zwei Jahre, sondern perspektivisch, ja. Also die wissen genau, wo sie einen Standort aufmachen, ja. Übrigens, meines Wissens gibt es sogar in Chemnitz eine IKEA, ja. Also ich
Und
bin in Erfurt investiert, da gibt es auch eine IKEA. Aber Entschuldigung, ich war nicht fertig.
ja.
Cashflow und der zweite ist der Vermögensritter. Ja, der Vermögensritter, der steht fest in seiner Ritterrüstung, der ist tendenziell eher in den A-Lagen oder vor seiner Haustüre unterwegs und für den sind andere Komponenten wichtig. Für den ist nicht der Cashflow wichtig. Wer braucht den nicht zum Leben? Ja, er ist auch nicht in der Kategorie, er will mit aller Gewalt Immobilien-Großinvestor werden, sondern er hat verstanden, wie die Frau schlau gearbeitet hat und will sich, hat auch verstanden, dass er vom deutschen Staat, wenn er mal in Rente geht, nicht mehr die Pension bekommt. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen in Deutschland sind, die werden relativ ähnlich sein, aber wenn man sich überlegt, in Österreich, die Durchschnittspension einer Frau liegt bei knapp unter 1000 Euro. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und deswegen will ich, und deswegen mache ich das auch mit Herzblut und ich mache Podcast, Stammtische und, damit ich die Leute sensibilisiere, dass sie sich mit dem Thema Immobilie beschäftigen, dass sie für ihr Alter vorsorgen. Ja? Das ist, also diese Altersarmut ist doch vorprogrammiert. Das ist doch traurig, wenn Leute, die 40 Jahre gearbeitet haben, in Deutschland beispielsweise, dann Pfandflaschen sammeln müssen. Das darf doch nicht sein in unserer Gesellschaft. Ja? Und der Vermögensritter, für den ist jetzt nicht die Rendite und der Cashflow, natürlich schauen sich die das an, also nicht falsch verstehen. Aber für den sind zwei Komponenten wichtig. Ja? Nämlich die Wertsteigerung mit der Zeit und die Tilgung durch den Mieter. Ja? Und die Tilgung, ja, dadurch reduziert sich der Kredit, der Wert der Immobilie wird sukzessive größer und das ist der Vermögensaufbau fürs Alter. Und dann gibt es natürlich hinten raus steuerliche Effekte. Verkaufe ich nach 10 Jahren in Deutschland beispielsweise, steuerfrei in Österreich geht es nicht mehr. Oder Ehegattenscheidung. Ihr kennt, habt ihr wahrscheinlich im Podcast schon die 100.000 Varianten besprochen, die es gibt. Summa summarum, diese Leute, die Vermögensritter, die sind eher dazu angehalten, mit ein bisschen mehr Eigenkapital reinzugehen, das eher so auf Sicht zu fahren, konservativer und so weiter. Und wenn ich aber ein Junginvestor bin, wenn ich die Ambition habe zu wachsen, dann muss ich Risiko nehmen. Ja? Dann muss ich Risiko nehmen. Ein Abschlusssatz dazu. so, ich nenne es eine Melange aus solchen Dingen, ja. Also eine Melange, weiß nicht, ob du das kennst, das ist in Österreich Kaffee, also eine Mischung, ja, also so Kaffee und Milch und Ding, eine Melange, eine Mischung. Aus diesen beiden Grundsatzstrategien ist auch nicht verkehrt.
Wie sieht die aus?
Naja, man kann ja parallel fahren. Also man kann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie sieht die aus? Jetzt sagen wir mal, ich lebe in Berlin, ja. Berlin, teure Stadt, geringe Renditen in der Regel, außer ich fahre Sondervermietungsmodelle, aber da ist jetzt auch mit möblierte Mieten wird ja auch jetzt gerade sukzessive abgedreht. Kurzzeitvermietung, auch immer schwieriges Thema. Darf man nicht. Gesetzesänderungen. In Wien zum Beispiel wird jetzt mit 1.7. die Kurzzeitvermietung de facto verboten oder beziehungsweise so stark eingeschränkt, dass man es nur mehr mit Ausnahmebewilligungen, die sehr schwer zu erhalten sind, machen darf. Das heißt, die Märkte ändern sich. Und dann könnte man zum Beispiel eine A-Lagen-Strategie, eine relativ konservative vor der Haustüre, wo ich mich auskenne, wo ich mein Netzwerk habe, zimmern und parallel so ein bisschen Risiko mit reinnehmen, beispielsweise nach Chemnitz gehen und mir dort die Renditen holen. Ich nenne das so ein bisschen Zick-Zack-Strategie. Das ist auch nicht ganz verkehrt, ja, so ein konservatives mit einem High-Risk-Portfolio zu mischen. Ja? Aber wie gesagt, dazu muss man natürlich, das ist schon wieder fortgeschritten eher, dazu muss man erstens schon einmal Fahrwasser aufgenommen haben. Also für den Anfänger, meine Empfehlung ist für den Anfänger oder für die Anfängerin, ist immer investiere vor der Haustüre. Ja. Meine Erfahrung, und ich sage das, ich bin da sehr, sehr offen und ehrlich, meine Präsentationen sind auch immer so Fuck-up-Story-mäßig, risikosensibilisierend und so weiter. Distance Skills. Distance Skills, das ist meine Erfahrung, das wird immer so einfach gezeichnet. Ja, man kann ja alles outsourcen, das ist ja schon richtig. Ja. Aber dieser Know-how-Verlust, dieser Zugriffsverlust, viele, viele Themen werden dann sowieso, die kommen wie ein Bumerang zurück, ja? Weil der Entscheider sitzt ja woanders. Also ich habe da viele, viele Themen und Stories, die ich auch selber schon erleben durfte, vor allem mit der Kurzzeitvermietung, die ich
Ja.
auch sehr, sehr, sehr gerne mache. Ja.
Ja, ich bin ja, ich habe gestern eine Story gemacht. Ich bin gestern wieder Wohnungen besichtigen gegangen und habe mal wieder gemerkt, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin da hingefahren, die Mieter, die haben so perplex die Tür geöffnet, und waren so voller Angst, dass ich da jetzt einziehen will in die Bude und die ihre Wohnung verlieren, in der sie seit 20 Jahren wohnen. Ich habe auch wieder gemerkt, du Maurice, so wirklich gut einschätzen kannst du das jetzt auch nicht, ja. Aber auf der anderen Seite bin ich genau der, den du da beschreibst, der Vermögensritter, der das Game sehr langfristig spielen will, der auch Eigenkapital, ich habe auch gar kein Problem damit, eben Eigenkapital einzusetzen, weil ich gut Eigenkapital auch produziere. Und ich will Immobilien einfach als sehr, sehr langfristigen Vermögensaufbau sehen. Und ja, wie du auch sagtest, dieser Punkt Tilgung, der geht mir viel zu sehr in Vergessenheit. Ich hatte letztens hier auch einen Gast, der hatte, ich glaube, schon 150 Einheiten, der hat allein im Monat 29.000 Euro Tilgung gehabt. Also, wie geil ist das denn, ja? Wenn allein so ein Vermögensaufbau da schon passiert, man könnte ihn ja auch irgendwie so wie Phantom-Vermögen sehen, ja, aber erstmal siehst du das ja gar nicht, ja, es ist überhaupt nicht sichtbar um dich herum und irgendwann wird er dann sichtbar, wenn du ihn zum Beispiel, wie in deinem Beispiel, die Frau Schlau dann ihre Wohnung für 400.000 verkauft, auf einmal kommt dann der Hammer und das Ding wird sichtbar, ja, so sonst ist das ja gar nicht so, so präsent im laufenden Leben. Und ich glaube, das macht es auch ganz geil, weil du fühlst dich dadurch gar nicht reich. So manche Investoren, die sind ja gefühlt richtig arm sozusagen, weil sie auf dem Konto haben die kaum Kohle, weil sie immer wieder das nächste Objekt dann gleich wieder kaufen, weil sie das Game durchdrungen haben, immer wieder an weitere Objekte zu kommen. Aber ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich habe auch gesagt, die Besichtigung heute sage ich ab. Ich kaufe die Wohnung auch. Ja. Das, was wahrscheinlich alle abraten, alle Profis. Aber mir war das zu müde. Ich habe gesagt, da jetzt nochmal eine Stunde hingurken und wieder zurück, um zu sehen, dass die alle in etwa ähnlich ist. Also ich weiß nicht, was ich da jetzt finden kann. Vielleicht finde ich da eine Leiche, wenn ich heute hingefahren wäre. Aber wenn die Mieter mal rausgehen, da werde ich die Wohnung, schicke ich die Handwerker rein, dann wird die gestrichen, dann kommt da vielleicht irgendein Laminat rein und dann wird die fürs Doppelte vermietet, ja, weil die ist halt schwach vermietet aktuell. Die sind seit 20 Jahren da irgendwie drinne. Deswegen kann ich sie aber auch günstig einkaufen. Also ich würde mit meinen Einschätzungen kaufe ich die 100.000 Euro unter Marktpreis ein. Ja, wenn ich da drei Wohnungen jetzt nehme, mir ist das jetzt relativ Wumpe, ob da jetzt ein Cashflow von 100 Euro im Monat hängen bleibt oder nicht. Das verändert mein Leben jetzt nicht. Ne? Ich mache das aus anderen Gründen. Ja, deswegen kaufe ich diese Wohnung. Ich stelle mir aber schon auch die Frage, was sind die Wege eines Vermögensritters, der sich damit nicht so viel beschäftigen will, ne? Welchen Weg geht der am besten? Ich kriege jetzt im Übrigen nochmal von demselben, der mir diesen Tipp gegeben hat, kriege ich jetzt demnächst wohl nochmal 20 Wohnungen in Berlin. Also wenn da weitere Vermögensritter sind, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kenne den Deal noch nicht, aber den werde ich demnächst prüfen. Wahrscheinlich kaufe ich auch da wieder Vermögensritterwohnungen. Und der hat mich schon gefragt, ob ich noch ein paar kenne. Ich sage, wenn ich das einmal im Podcast erwähne, kenne ich wahrscheinlich ganz viele Vermögensritter.
Schick mir vorher durch, du.
Ja, kann ich dir auch eine schicken, ja, und kannst dir anschauen. Nee, aber wie geht ein Vermögensritter am besten vor? Der hat ja auch nicht so Lust, jetzt ewig viel vielleicht ins Netzwerk zu investieren. Der hat keine Lust, ewig viel mit Mietern zu tun zu haben. Was sind da so deine Gedanken?
Also wenn man das analytisch betrachtet, ja, ich habe einmal, ich kann die Zahlen nicht validieren, aber ich habe mal gehört, es gibt 4 Millionen Vermieter in Deutschland. Ja? Wie viel von den 4 Millionen glaubst du sind tatsächlich Investoren? Das sind sicher, also sagen wir mal, die, die sich wirklich in die Schublade Investor stecken lassen. Ich sage wahrscheinlich 5%, wenn überhaupt. Ja?
Ja.
Und dementsprechend, es gibt wahrscheinlich extrem viele. Wie gesagt, ich kann die Zahlen nicht validieren, ich habe sie nur gehört. Aber ich gehe davon aus, extrem viele, die haben ein oder zwei Wohnungen. Ja? Und das sind so Hobby-Altersvorsorge. Das geht dann wahrscheinlich bis zu 5 Wohnungen hoch. Ab 10 Wohnungen wird es dann schon wieder ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich denke, wenn man ein, zwei Wohnungen hat, dann ist das schon einmal sehr, sehr gut für die Altersvorsorge. Das kann man selber organisieren. Das kann man, wenn es vor der Haustüre ist, selber vermieten. Ja? Da Ich sage auch immer, die Zeit heilt alle Cashflow-Wunden. Also du hast jetzt im Rahmen deiner Due Diligence alles auf Punkt und Beistrich geprüft, hast eine genaue Schadensliste gemacht. Achtung, bitte beim Mehrfamilienhaus muss man das immer alles machen und mit Sachverständigen. Aber jetzt in einer WEG, ja, bei einer Wohnung, die überschaubare Größe hat, was ist der Worst Case? Ja? Du musst dir immer überlegen, was ist das größte Risiko, was passieren kann. Du hast für dich eruiert, gibt ja viele Tools, ne, mit denen man mittlerweile bewerten kann. Preishubble, Sprengnetter und wie sie alle heißen. Ich sage immer, Achtung bei den Tools. Das soll eine Indikation sein. Ja? Das sind super Tools, mit denen man sehr schnell eine gewisse Indikation bekommt. Aber die Leute kommen immer zu mir und sagen, Paul, Paul, was ist das beste Tool? Wo kriege ich den genauen Preis? Und ich sage immer, seid froh, dass es das nicht gibt. Immobilien sind so individuell. Die Intransparenz des Immobilienmarktes ist der Freund des klugen Investors. Weil wenn jeder denselben Preis hätte, würde es ja diesen Handel, wie es ihn heute gibt, in der Form nicht mehr geben. Ja? Und ein Punkt, der mich natürlich, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber nach vorne gebracht hat, ja? Also in die Wachstumsebene gebracht hat, das war der Immobilienhandel. Ja? Vielleicht kommen wir zu dem hin noch später. Also die Ich würde dann wirklich raten den Leuten eben Vermögensritter, das sind die Leute, die sagen, Cash, die Zeit hat alle Cash schon. Und was heißt das? Die Miete wird sukzessive steigen. Der Wert der Immobilie, wenn sie gut ausgewählt ist, in einer guten Lage ist, ja, machen wir uns nichts vor. Die Ballungszentren explodieren. Ja. Wir haben viel Migration nach Deutschland, nach Österreich. Die Leute gehen aber nicht in die ländlichen Bereiche. Ja. Selbst wenn man sie dorthin schickt und sich das wünscht, die Leute gehen in die Ballungszentren, dort, wo, wenn man so, wie man so schön sagt, dort, wo die Musik spielt, da, wo die Arbeitgeber ist, da, wo was los ist. Das heißt, es gibt Statistiken, die sagen, heute leben weltweit 50% der Bevölkerung in Ballungszentren, 2050 soll das bereits 70% sein. Und da nochmal, ich erinnere, nachhaltige Rendite. Wo investiere ich? Vielleicht habe ich heute eine kleine Rendite, ja, aber dadurch, durch den Druck, ja, es geht ja am Tagesende, ja, wenn wir uns ehrlich sind, am Tagesende, um was geht es? Angebot und Nachfrage. Ich habe momentan viel Druck in Berlin, bleiben wir in Berlin. Berlin wächst sehr stark, wächst extrem, ja. Wie viel Angebot habe ich in Berlin?
Sau
Also ich
wenig.
habe sau, Ich habe mal, du musst dir vorstellen, Berlin, also ich habe es jetzt nicht tagesaktuell am Schirm, aber wenn ich in ImmoScout reinschaue, habe ich in Berlin circa 3.600 Mietwohnungen im Angebot bei 4 Millionen Einwohnern. Ja? Und jetzt gehe ich nach Österreich als Beispiel Graz. Nee, ich mache es anders, ich mache es noch besser. Das kann jeder selber nachschauen, also bitte nicht verhaften und sagen, der Paul hat einen Blödsinn erzählt. Ich kenne jetzt, ich hab, das habe ich jetzt nicht tagesaktuell im Kopf, aber Berlin hat circa so 3,6. Sollen es 3,8 sein? Bei 4 Millionen. Schaut es euch Chemnitz an, brauche ich gar kein österreichisches Beispiel. Chemnitz hat roundabout 250.000 Einwohner, leicht sinkend. Wenn man jetzt in ImmoScout reingeht und sich ansieht, Wohnungen mieten, dann sind es vielleicht sogar mehr, aber wahrscheinlich gleich. Also ich habe im Kopf bis zu 4.000 Euro, bis zu 4.000 Wohnungen. Müsst ihr mal vorstellen. 250.000 Einwohner versus 4 Millionen. Und ich habe, wenn ich ins größte Portal ImmoScout schaue, gleich viel Wohnungen im Angebot. Und jetzt ist die Frage, kann sich jeder selber beantworten, wo kann ich besser nachhaltiger vermieten? Und wo wird meine Immobilie mehr wert? Ich bin selber in Thüringen investiert. In Thüringen gibt es Gebiete. Das sage nicht ich. Das sagt nicht irgendein sogenannter Experte, sondern das sagt das Statistikamt Thüringens. Da gibt es Bezirke, denen wird prognostiziert, bis 2040, das ist bitte bald in 16 Jahren, bis zu 30% Bevölkerungsrückgang. Naja, was soll denn dort passieren? Dort werden die Mieten nicht nachhaltig steigen können, dort werden die Preise nicht, das heißt Leerstand. Warum ist das so? Man glaubt immer, die Jungen gehen weg. Ja, die gehen weg, aber das größere Thema dort ist der demografische Wandel. Der ist in der westlichen Welt nämlich der größte Hammer. Das heißt, wir werden zwar immer älter, aber die Leute sterben. Und gerade in den Deutschland zum Beispiel, in den ehemaligen Bundesländern, also im Osten, eine extreme Überalterung der Bevölkerung. Und da sterben leider Gottes, keiner kann die Zeit aufhalten, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sehr, sehr viele Menschen. Ne? Und Zuzug ist dort nicht und die Jungen gehen weg. Und das ist eine teuflische Mischung. Und da warne ich jeden. Also nur weil die Ist-Rendite gut ist, heißt das nicht, dass die in 5, 10, 20 Jahren noch gut ist. Und deswegen, summa summarum, als Vermögensritter, investiere dort, wo du dein Risiko abschätzen kannst, wo du tendenziell, also ich komme da immer wieder zum IKEA zurück, obwohl in Chemnitz gibt es auch einen. aber wenn ich in Berlin wohne, ja, Berlin ist teuer. Ja. Keiner weiß, wo Berlin in 10 Jahren steht. Keiner weiß, wo Berlin in 20 Jahren steht. Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich die Bevölkerung um 30% reduziert in Berlin, wenn nicht was Gravierendes passiert. Und wenn was Gravierendes, kommen dann immer die Teufelsszenarien. Ja, sage ich, ja, ganz ehrlich, wenn solche Szenarien, Dritter Weltkrieg und so weiter, dann sind die Immobilien, die wir haben, unsere geringste Sorge. Ja.
Ja, super spannend. Hast du diesen Faktor mal dir in vielen Städten angeguckt? Also diesen Faktor fand ich genial oder interessant einfach. Ja, angebotene Wohnungen zu Einwohnerzahl. Würde mich mal interessieren, so wo das krasseste Verhältnis ist. Ich glaube, Monaco gibt es eine Wohnung. Eine Wohnung bei Moskau, 13,5 Millionen 100 Quadratmeter.
Also ich kann es dir für Österreich, also ich kann das wirklich, das ist, ich habe jetzt keine prozentuale
Ja.
Zahl oder irgendwas. Ich nenne das die Zödi-Kennzahl, weil wie gesagt, ich komme ja BWL studiert, komme aus der Zahlenwelt, komme aus dem kostenrechnungsmäßigen Bereich. Und da habe ich mir gesagt, ja, okay, es geht ja am Tagesende um Angebot und Nachfrage. Ja? Wenn ich Buy-and-Hold-Stratege bin, dann kaufe ich Wohnungen, dann will ich ja auch schauen, okay, Mieterklientel, wer ist mein Mieterklientel? Wir haben das jetzt. Das muss man auch dazu sagen, auf der Oberfläche betrachtet. Jeder Investor hat dann natürlich die Aufgabe, granularer einzutauchen. Das heißt, Chemnitz, welche Bezirke sind da oder Stadtteile sind davon betroffen? Punkt 1. Punkt 2, welche Objektkategorien? Sind das eher Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen oder eher größere Wohnungen? Also das ist dann die Aufgabe. Aber das ist ein Indikator, der extrem spannend ist. Ein Beispiel vielleicht noch, der dem Nachdruck verleiht, in Österreich kann ich es da sagen, weil ich meinen österreichischen Markt, ich habe heuer begonnen, in Innsbruck zu investieren. Innsbruck, sehr teuer mittlerweile geworden. Das geht schon so in die Richtung München. Da denkt man sich ja, warum geht, da gibt es ja keine Renditen. Die Rendite ist für mich da gar nicht so ausschlaggebend, obwohl ich momentan sehr, sehr gut einkaufen kann. Ich habe jetzt keine großen, also in Österreich Mehrfamilienhäuser sind ein sehr rares Gut. Da ist eher so der Wohnungsinvestor, ja, weil die Häuser, die es gibt, unterliegen meist einem sogenannten Richtwertzins. Also wir haben diesen oft gewünschten Berliner Mietdeckel, ja, den gibt es bei uns. Und diese Häuser sind dann ökonomisch gesehen, das sind eher spekulative Objekte hinsichtlich Wertsteigerung, aber mieteinnahmenstechnisch eher vernachlässigbar. Aber warum Innsbruck? Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Und auch meine Bank hat mich gefragt. Er hat gesagt, was ist jetzt mit ihm passiert? Also, heiß gebadet oder wie kommt er jetzt auf Innsbruck? Vor allem die Entfernung Wien-Innsbruck. Also ich bin Tesla-Fahrer seit 2018, da muss ich glaube ich dreimal laden. Ne? Wie kommt er auf Innsbruck? Naja, ganz, ganz einfache Zahl, wieder Zödi-Kennzahl. Ich nehme jetzt die zweitgrößte Stadt her Österreichs. Das ist Graz mit 300.000 Einwohnern. Und Innsbruck hat circa 140.000 Einwohner, also sagen wir mal die Hälfte. Ja? Und jetzt gehe ich in das größte Portal in Österreich, das ist willhaben. Bei uns ist ImmoScout Nummer 2, kämpfen aber sehr stark, dass sie Nummer 1 werden. Und im größten Portal, wenn ich wieder gehe auf Wohnung mieten, Graz 3.880 Mietwohnungen. So viel wie in Berlin, ja? Musst du vorstellen. Und jetzt gehe ich auf Innsbruck. Was glaubst du, Maurice, Innsbruck, was würdest du raten?
Innsbruck angebotene Wohnung.
Angebotene Mietwohnungen, ja. In Innsbruck 140.000 Einwohner.
500.
Ja, das wäre schon ganz, ganz spannend. Es ändert sich, aber es sind plus minus 60, 6-0.
Wow.
Ja. Und da sind ein paar Fake-Angebote dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, wow. Da kann ich relativ wenig falsch machen, weil das Ding kriegst du immer vermietet. Die günstigste Mietwohnung aktuell am Markt liegt so bei 700 Euro. Ja? Das heißt, warum ist das so? Erstens, das muss man sich auch, das ist die Aufgabe des Investors, weil die meisten schauen immer nur auf Quadratmeterpreis und Mietpreis, was kann ich verlangen, welche Rendite spuckt das aus? Das hat aber nichts mit nachhaltiger Rendite zu tun. Ja? Weil wenn der Mieter mal auszieht oder wenn ich keinen Mieter finde, dann habe ich ein Problem. Ja, weil dann ist die Rendite negativ, nicht null, negativ, weil ich habe Ausgaben. Ja. Und warum ist das so? Graz ist riesig, ja, und weitläufig. Das heißt, dort wird seit Jahren und auch perspektivisch werden die Randbezirke komplett, entstehen Bettenburgen, wird extrem viel gebaut, auch jetzt noch. Ja. Und Innsbruck liegt, wenn man das kennt, das liegt ja so in einem, ähnlich wie Stuttgart, in einem Kessel drinnen. Ne?
Schön, ja, schön.
Und erstens schön, aber was heißt es? Da kann nicht beliebig, da kann vielleicht nachverdichtet werden, entsteht mal ein altes Gebäude, wird abgerissen, neu gebaut, Dachgeschoss ausgebaut, aber da kann nicht beliebig gebaut werden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, es geht am Tagesende immer um Angebot und Nachfrage, weil so entsteht der Preis. Ne? Das ist genauso wie bei Airbnb-Wohnungen, Monteurszimmer und so weiter. Airbnb ist super gelaufen, 2023 läuft jetzt auch noch ganz gut, aber Jänner und Februar waren, kannst du jeden fragen, in Wien deutlich schlechter. Warum? Es sind nicht weniger Touristen gekommen. Sogar, sagen wir, leicht steigend vielleicht sogar. Aber plötzlich waren 30, 40% mehr Airbnb-Wohnungen am Markt. Warum? Weil die ganzen Fix- und Flipper ihre Buden nicht mehr verkaufen konnten. Und
Ja.
übergangsmäßig jetzt Kurzzeitvermietung als neues Heilmittel entdeckt haben. Ja? Und vice versa, ich habe es erwähnt, 1.7. wird Airbnb eingedämmt, stark oder stark beschränkt, sagen wir so. Es wird spekuliert, dass 13.000 bis 14.000 Airbnb-Wohnungen in Wien laufen. Wenn es wahr ist und wenn es wirklich so hart, was die Legislative ist das eine, Exekutive dann das andere. Wenn es aber wirklich mit Strafen 50.000 Euro und so weiter um sich werfen, wir wissen nicht, wie sie es exekutieren, aber wenn das kommt, dann sind 10.000 Wohnungen weniger am Markt. Das heißt, Wien verliert 30.000 bis 40.000 Betten pro Tag, pro Nacht. Ja? Und das in einer Phase, wo die chinesische Bevölkerung gerade erst wieder reisen darf. Ja? Die waren ja de facto 3 Jahre aufgrund Corona eingesperrt. Jetzt öffnen sich die Grenzen wieder. Und ich habe einen ganz spannenden, das ist vielleicht für viele interessant auch europaweit interessant, einen ganz spannenden Vortrag gehört aus der Hotellerie, aus dem Hotelleriesegment, dass früher, wenn man sich das, es soll jetzt nicht irgendwie wertend gehen, aber früher so die Die chinesischen Touristen sind ja so quasi gruppenweise mit Fähnchen durch die Städte geschoben worden. Und der hat gesagt, es ist ganz klar der Trend zur Individualreise dort jetzt erkennbar. Das wird immer größer, das explodiert nahezu. Das heißt, das sind auch zukünftige Airbnb-Gäste, ja? Weil die viel mehr individualreisen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannendes Element. Ja? Und ich glaube, wenn man mir so zuhört, dann sieht man, dass das Immobilieninvestment dann ab und doch ein Rollercoaster ist. Es wird immer sehr, sehr konservativ und ruhig eingestuft. Das kann man, aber wie gesagt, da muss man in gute Lagen gehen. Lage, Lage, Lage. Das bewahrheitet sich in Krisen, in Krisenzeiten immer mehr. Also ich sage auch immer allen, vor allem die, die beginnen, Qualität vor Quantität. Ja? Kauft lieber eine qualitativ gute Wohnung, die nachhaltig funktioniert, als zwei schlechte, die vermeintlich gut wirken. Ja.
Ja, ich kann das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung so ein Stück weit bestätigen. Ich habe ja eine Immobilien GmbH auch mit drei Geschäftspartnern. Das ist unter anderem der Johannes, mein Steuerberater, der fungiert wie ich sozusagen als ja, Kapitalgeber, Bonitätsgeber und dazu noch zwei weitere, die dieses operative Geschäft im Grunde machen. Und da war eben mal ein anderer Ansatz, da sind wir eben diesen Ansatz gefahren, ne, auf diese Renditeobjekte zu geben in der GmbH, viel in Ostdeutschland oder alles in Ostdeutschland gekauft, ja, in unterschiedlichen Bundesländern auch. Und da alles jenseits von 10% Ist-Rendite und Soll-Rendite mit Entwicklung, kann das noch viel mehr irgendwo hingehen, ja. Jetzt, wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Ich glaube, es sind so die ersten 2 Jahre rum, wo dieser Prozess war, wo wir diese 8 Mehrfamilienhäuser auch gekauft haben. Und wir haben einmal im Monat so einen Termin, wo sie uns dann sozusagen auch ein Update geben, was sind derzeitige Herausforderungen, um es mal positiv zu formulieren. Ja.
Der Christian Lindner sagt dornige Chancen, ne?
Dornige Chancen, ja, was sind derzeit dornige Chancen? Was ist nicht vermietet? Und da hast du halt Dinge, ja, wir haben da irgendjemand, der droht mit Selbstmord, wir hatten da Mietausfall, also wirklich Probleme, boah, ey, das ist wirklich ein Fund, ja.
Welcome to my world.
Und jetzt eben auch, was ist die Ist-Situation? Ich glaube, von denen, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt exakt sind, aber sagen wir mal 66 Einheiten, die da drin sind, ja, sind aktuell 3 oder 4 nicht vermietet, also dass auch der Mietausfall da. Und jetzt war so das Argument meiner Geschäftspartner oder der dieses Operative, wir müssen das schöner machen, wir müssen da investieren. Und ich so, Alter, ich will da gar nichts mehr erstmal rein investieren. Ich will da sehen, dass das Ding jetzt auch funktioniert. Wo ist denn diese 10% Rendite hin? Ja. Und okay. Dann möchte ich erstmal verstehen, wenn wir in diese vier, fünf, sagen wir, fünf Wohnungen 30.000 Euro stecken, also 6.000 Euro pro Wohnung, was ist denn der Case? Eure Annahme ist, dass die dann besser vermietet werden. Das möchte ich erstmal validiert haben. Lasst doch mal einen AB-Test machen und lasst doch hier, habt ihr mal ein paar Wohnungen, ein paar schöne Bilder von meinen schönen Wohnungen in Berlin, ja? Nehmt die doch mal und schaltet die bei ImmoScout rein. Und dann macht er ein zweites Inserat, dann nimmt er die hässlichen Bilder, nämlich vom Ist-Zustand aktuell, und stellt die auch rein. Und bei den schöneren Bildern, meinetwegen, dann macht er aber auch einen Aufpreis, weil irgendwas müssen die 30.000 ja auch bezwecken, ja? Also dann nimmt er, weiß ich, 100 Euro mehr, ja? Oder was auch immer. Und dann machen wir einen AB-Test. Und ich möchte einfach nur mal sehen, ob eure These dann sozusagen aufgeht am Ende, dass, wenn man die schön macht, dass dann die Nachfrage eben auch steigt, ja? Und das ist jetzt erstmal der Case. Und also will damit sagen,
Gibt schon Ergebnisse der Feldstudie, oder?
nee, der nächste Termin, der müsste jetzt irgendwann demnächst sein. Das haben sie sicherlich umgesetzt, aber da bin ich dann mal gespannt, was das eben auch bringt. Will damit sagen, auch wir oder auch die, ich glaube, wir gesamt als Team haben ja die Entscheidung auch getroffen, mal diesen Ostansatz hier zu gehen und all in all kann man bereits jetzt sagen, dass wir uns sicherlich alle diese Nummer leichter vorgestellt haben, als sie am Ende auch ist.
Drei Gedanken dazu. Erstens, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit virtuellem Staging. Ja? Also da brauche ich gar nicht irgendwelche Fake-Bilder, sondern vielleicht Tipp am Rande, das wird mittlerweile sehr teuer auch angeboten. Das kann man über die Plattform Fiverr, ja? Five und RR, kann man das relativ rasch und einfach. Also der macht eine schiere Wohnung, schier hässlich, ja, macht er dir schön, der legt den neuen Boden rein, Möblierung und so weiter. Also das ist eine interessante Variante. Was du auch gesagt hast, also ich bin ein großer Fan von diesen Field Studies, ja, weil die Leute sagen immer, ja, was kann ich Miete verlangen, was kann ich, wenn ich einen Fix and Flip mache, was kann ich dann Kaufpreis verlangen? Ich sage immer, ja, die Tools, die spucken dir einen Preis aus, die Statistiken oder der Mietspiegel, die sagen dir irgendwas, ja, ist alles schön und gut, aber am Tagesende sagt es ja der Markt. Der Markt bestimmt die Nachfrage, der Markt bestimmt dadurch den Preis. Und ich bin ein großer Fan von solchen, ich nenne es auch gerne Test- oder Fake-Anzeigen. Ich finde es fast Field Studies romantischer, ja? Sowas zu machen, weil
Geniküse.
ich finde das hochintelligent, weil somit kann man auch strategische und ökonomische Entscheidungen dann treffen. Und der dritte Punkt, das ist vielleicht auch ein Gedanke oder eine Erfahrung an alle da draußen. Naja, im tiefsten Osten kann man gut investieren, klarer Punkt, aber eine Sanierung kostet in der Regel nicht wesentlich weniger als in München oder in Berlin. Ja? Und wenn ich dort eine Bude kaufe um 800 Euro im Quadratmeter, muss aber 1200 in die Sanierung stecken. Wenn ich in Berlin eine kaufe um sagen wir 4000 Euro im Quadratmeter, stecke ich dort auch 1200. In Berlin kann ich wahrscheinlich dann deutlich mehr Miete verlangen. Dort hoffentlich einen Mieter finden, ne? Dadurch. Ja, aber das sind so die Punkte, aber das darf man auch nicht pauschalisieren. Also wenn ich mich auskenne, man kann überall gut investieren, ja. Es gibt ja auch den Spruch, ja, je schlechter der Standort, desto mehr Kirchturm und so weiter oder Zentrum. Das stimmt ja auch alles größtenteils. Wichtig ist, wenn ich klug investiere, dann muss ich den Markt kennen, dann muss ich die einzelnen Mikrolagen kennen, da muss ich objektkategoriemäßig, wenn ich weiß zum Beispiel, es gibt massenhaft, Graz, massenhaft ein, zwei Zimmerwohnungen im Markt, aber kaum vier Zimmerwohnungen, ja? Dann wäre es doch vielleicht nicht so unintelligent, mich auf vier Zimmerwohnungen zu fokussieren oder vielleicht auf drei Zimmerwohnungen, die ich umbautechnisch in vier Zimmer umwandeln kann. Ja? Das sind so kleine Strategieelemente, die ganz wichtig sind. Ja, wie bin ich nachher dann weitergewachsen. Also ich bin dann irgendwann einmal im Konzern gesessen und habe jeden Tag irgendwelche PowerPoint-Folien geschnitzt und war in Telcos drinnen. Damals hat es noch diese Videocalls nicht gegeben. War immer in Telcos drinnen und da ist um Punkt und Beistrich auf internationaler Ebene gestritten worden. Und im Hintergrund Immobilien habe ich mich immer mehr beschäftigt. Ich habe dann immer mehr den Leverage-Effekt, habe immer mehr. Also was war wichtig? Bei mir auf der ersten Ebene Sparrate. Ja? Also ich habe die Eva und ich, wir haben gemeinsam gestartet, gemeinsam investiert. Wir haben beide sehr gut verdient. Das heißt, wir haben uns viel weggespart. Das war unser Eigenkapital. Zusätzlich Leverage klarerweise genommen. Ja. Und dann bin ich irgendwann zum Punkt gekommen und gesagt, naja, das Game, Immo-Game ist immer größer geworden. Und habe dann die Entscheidung getroffen. Ich habe Anfang 2017, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, weil heutzutage redet jeder von GmbH und Holding und so weiter. Da greife ich mir manchmal wirklich tatsächlich auf den Kopf, weil viele haben das Konstrukt Holding gar nicht verstanden. Die stellen das immer nur in die Ecke der Steuersparnis. Eine Holding hat eine ganz, ganz wesentliche Risiko, wie soll ich es ausdrücken, entschleunigende oder risikobewusste Funktion. Ja? Ich kenne nämlich mittlerweile viele Leute, ja, ich nenne keine Namen, die sind angestellt. Ja? Die haben nicht einmal eine operative Gesellschaft. Da macht eine Holding Sinn. Wenn ich operative Risiken in die Holding quasi Gelder ausschütte und dann, wenn ich nicht betrügerische Glieder betreibe, dann sind die Gelder in der Regel nicht mehr angreifbar. Die sind angestellt, haben eine Holding, haben eine Buy and Hold GmbH und eine Fix and Flip GmbH. Das Einzige, was die nicht haben, sind die Immobilien. Ja, also was meine ich damit? Diese Angst, Steuern zahlen zu müssen. Diese Horror, ja, schnell, ich muss ja eine Struktur haben, weil dann spare ich Steuern. Hey, noch einmal, man zahlt nur Steuern, wenn man Gewinn macht. Und wenn man Gewinn macht, dann hat man schon einmal was richtig gemacht. Ja? Also zunächst einmal was richtig machen, nicht falsch verstehen, eine Steuerstruktur, eine Steuerstrategie ist wichtig und richtig. Aber ich sage immer, wenn die Leute diese Energie, Zeit und auch Geld in Akquise reinstecken würden, die sie in diese Steuervermeidungsstrategien reinstecken, soll jeder selber entscheiden, was intelligenter ist, vor allem am Anfang. Ja? Und Ich habe dann 17 meine erste GmbH in Österreich gegründet. Ich habe damals niemanden gekannt, der eine Immobilien GmbH hat. War bei zwei Steuerberatern. Ich war beim Freund von mir, der war damals Head of Tax Department bei Deloitte. Und die haben alle gesagt, was, wegen ein paar Wohnungen willst du, kaufst du, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 10 Wohnungen, wegen ein paar Wohnungen willst du GmbH gründen? Das ist ja, in Österreich gibt es die Vermögensverwaltende nicht. Damals waren es 25% Körperschaftssteuer. Und wenn man dann ausschüttet, nochmal 27,5% in Österreich Kapitalertragssteuer. Das zahlt sich doch überhaupt nicht aus. Naja, und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn jeder sagt, das geht nicht, das ist blöd, dann mache ich es. Ja, against all odds. Und diese GmbH, die habe ich heute noch. Mit dieser GmbH gehe da auf dieses Thema eigentlich immer nur in kleineren Kreise ein, aber ich möchte es kurz anteasern. Ich nenne das Endgegnerstrategie. Ich habe in dieser GmbH mit der Endgegnerstrategie unter der Mission bedingungsloses Grundeinkommen. Also das war für mich ein Ziel. Ich habe gesagt, wie kann ich mir mit Immobilien, wenn man sagt ja immer, ja, dann muss ich 20, 30 Jahre abbezahlen und wenn ich dann alt und grau und hässlich bin, dann fließen die Cashflows vorher, geht sich das mit Kredit vielleicht und mit den Sanierungen irgendwie aus. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht ja nicht. Ich bin jetzt in der Midlife-Crisis, die nächsten 10 besten Jahre kommen jetzt. Da muss ich ja andere Möglichkeiten, Wege und Strategien finden. Und die habe ich gefunden und habe mit dieser ersten GmbH, die habe ich mir so zusammengebaut, dass ich in relativ überschaubarer Zeit mir zumindest ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich nenne das finanzielle Gelassenheit, können und nicht müssen. Ja. Da schütten wir uns einmal im Jahr was aus, was weit über dem liegt, was der Durchschnitt oder die Durchschnittsdeutsche Österreicher, Österreicherin netto verdienen. Ja, und dann ist die Reise weitergegangen und dann war der größte Hebel, ich habe dann angefangen, Stammtisch zu gründen, habe viele, viele, wir haben ja auch, ja, ein Bewunderer von dem Netzwerk, was du aufgebaut hast, das ist ja unbezahlbar, man findet dort Freunde, Geschäftspartner, Inspiration, das ist so viel mehr wert, die Leute begreifen im ersten Moment gar nicht, wie unglaublich wichtig ist, das ist und wenn sie es begreifen, dann sind sie fasziniert. Und deswegen mache ich seit über 7 Jahren den Immobilienstammtisch und habe auch dort viele, viele Partner kennengelernt. Habe dann 2020 im März den Immo Austria Podcast gegründet, bin seit 5 Jahren jetzt bei Immocation. Da bin ich extrem dankbar. Unglaublich tolle Menschen mit Marco und Stefan, meine Coaching-Kollegen. Also unglaublich, was wir da auch be bewegen konnten, gemeinsam auf einer, ja, ich nenne das immer risikosensibilisierenden, Reise, die viele, viele Leben ins Positive geändert hat durch Immobilien. Ja. Und ja, Stand heute habe ich 7 Unternehmen, bin jetzt gerade am Basteln des 8. Sind alle im Immobilienbereich, habe auch in andere Unternehmensbereiche reingeschnuppert, habe diese Beteiligungen aber auch wieder verkauft. Ja, habe eine Holdingstruktur, habe in Deutschland auch eine Gesellschaft, eine vermögensverwaltende GmbH, wo ich mit 3 Partnern zusammenarbeite. Und das war der Punkt. Also der nächste Wachstumshebel war einfach Co-Investoren-Partner, so wie es das du wunderschön geschildert hast. Ne? Ihr seid auch zu viert, ihr habt klare Aufgabenbereiche. Ja? Und das ist auch die Leute, die wachsen wollen. Ja, die sagen, ja, ich habe kein Kapital, ja, ich habe kein Geld mehr, ich habe mir 2, 3 Wohnungen gekauft, ich stehe sozusagen vor der Wand. Ja, kommt jetzt die nächste Immobilie und die Bank sagt, 110% geht nicht mehr. Schau, kurz gesagt, ich sage es ganz einfach, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Ja, das ist zwar ein banaler Spruch, aber er ist so wahr im Leben, er ist so wahr. Weil wenn man will, es gibt so viele Stammtische, es gibt Netzwerk, dein Netzwerk alleine, ne? Die DWS, da findet man Leute, die entweder Geld haben oder Zeit haben. Ja? Wenn man keine Zeit und kein Geld hat, dann wird es schwierig. Da bin ich ehrlich. Das wird ein Stück weit schwierig. Aber wenn man möchte, ja, und ich kenne ab. Also, das, was mich unglaublich befruchtet bei Immocation, mich fragen immer Leute, warum machst du das? Ist es wegen Geld? Naja, natürlich bekommen wir ein Geld dafür. Wir investieren echt. Ich sitze fast jeden Abend. Jetzt bin ich, morgen fliege ich nach Berlin, Abschlussworkshop, 4 Tage dann noch Private Class. Also wir sind da von früh bis spät in Einsatz. Und mit spät meine ich spät. Ne? Wir sind dann noch an der Bar auch. Aber was ich da für unglaubliche Menschen, angefangen von den Coaches, kennengelernt habe, wo wir uns gegenseitig, warum macht er das so, warum denkt er so, warum geht er strategisch, wie baut er seine Finanzierungsstrukturen? Und aber auch Teilnehmer. Also ich habe mit zum Beispiel Teilnehmern, mit meiner letzte Firma habe ich, das kann ich hier auch sagen, mit einer Teilnehmerin gegründet. Ja? Und das war auch so eine Konstellation, wo man sagt, okay, wie können wir gemeinsam Synergieeffekte heben, gleichzeitig aber auch, weißt du, zwei Leute, Risikotragung im Sinne der Bank gegenüber, aber der eine macht die Aufgaben, der andere die. Das heißt, wirklich sich gegenseitig auf eine andere Ebene zu heben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vier Augen sehen mehr als zwei. Was man nicht verschweigen darf, in jedem Unternehmerleben gibt es immer Reibungspunkte. Ja? Es gibt immer Streitpunkte, es gibt andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Deswegen rate ich jedem im Vorfeld, Gesellschaftervertrag ist richtig und wichtig. Ich arbeite immer in der Regel mit Sideleitern, wo dezidiert drinnen steht, wer hat welche Aufgabenbereiche, Verantwortungsbereiche und so weiter. Ja. Und dann wird natürlich eh auch so einmal im Monat beim Call evaluiert, okay, wer hat was gemacht und warum nicht. Ne? Und also das, wenn man so das zusammenfasst, also Wissen, Partnerschaften, Netzwerk, ja, Saving Rate, das sind die größten Hebel. Und am Ende des Tages, ja, Mut und Risiko. Mut und Risiko. Ja, und so habe ich mir ein Portfolio aufbauen können jetzt über die 13 Jahre. Ich habe das früher nie gern gesagt. Ich sage das ganz, ganz ehrlich. Die Leute haben mich immer, das erste Frage war jetzt auch schon in vielen Podcasts und alle fragen immer, wie viele Einheiten hast du?
Wie groß ist dein Penis?
Ja, genau. Ja, das ist so. Jetzt gehe ich nicht weiter
Ja.
drauf. Aber diese Maßzahl hat ja gar keine Aussagekraft. Ja? Also ich kenne Leute, die haben 200 Einheiten, deren Einheiten sind aber weniger wert als meine. Ja? Also ich kann, ich, jetzt kann ich sagen, ich habe 68 Wohnungen im Bestand in sechs Bundesländern in Österreich, in einem Bundesland in Deutschland. Ich habe, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber so 15 bis 20 Garagenplätze. Ich habe jetzt unlängst auch ein paar Lager dazu gekauft. Und was meine ich mit Wert? Davon sind circa 50% in Wien, einer ganz klaren A-Lage. Also deswegen dieses, wie nennt man es, dieses Einheiten-Bashing. Wer hat mehr Einheiten? Das hat überhaupt keinen Wert. Weil erstens zählt der Value. Wie viel sind diese Objekte wert? Und dann, was meiner Ansicht nach eigentlich entscheidend ist, ist der Loan-to-Value. Was bedeutet das? Loan-to-Value ist zu Deutsch der Verschuldungsgrad. Das heißt, der Wert der Immobilien im Vergleich zu den offenen Darlehen. Bin ich nur Verwalter der Bank sozusagen und renne für die Kredite? Oder gehört dieses Ding aufgrund, und das darf jetzt nicht nur Tilgung durch den Mieter, sondern intelligenter Einkauf und der Marktwert. Wertsteigernde Maßnahmen im Sinne von, sollen Sanierungen sein, Mietanhebungen und so weiter. Wertsteigerung über die Zeit. Ja, wir leben in einer inflationären Welt. Ja, wer das verstanden hat, wie Geld funktioniert, weiß, dass Immobilien in guten Lagen langfristig mehr wert werden. Ja, weil Materialpreise steigen, Gehälter steigen, Mieten steigen und und. Ne? Dann kommt die Tilgung klarerweise noch dazu. Und wenn man diese Komponenten verstanden hat, ja, dann funktioniert das Immobiliengame langfristig hervorragend. Und ich kann nur jeden dazu motivieren, abschließend, du hast sicher noch ein paar Fragen, aber abschließend, beschäftigt euch mit Immobilien. Es gibt so viel hervorragenden Gratis-Content. Ja? Ich schreibe jetzt auch gerade mein erstes Buch, also das wird aber noch dauern. Beschäftigt euch mit Immobilien. Denkt ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Hinterfragt auch, und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, diese Glaubenssätze, die es gibt. Ja, wenn ich nicht mindestens 5% Rendite habe, dann bin ich falsch und der Kuckuck kommt. Das ist nicht wahr. Das muss man immer, das ist viel zu vereinfacht dargestellt. Das muss man immer, immer im Einzelfall betrachten. Und noch einmal, ich bringe es wieder aufs Tableau, die nachhaltige Rendite. Was zum Beispiel die Immo-GEMO und ich uns einig sind, entscheidend ist am Tagesende auch die Eigenkapitalrendite. Ja? Wie viel muss ich, was bekomme ich auf mein eingesetztes Eigenkapital? Stichwort Frau Schlau. Ne? Ja, geht es auf die Stammtische? Vor allem Netzwerk ist das A und O. Ja? Dort lernt sie ja Ansprechpartner für Banken kennen, Handwerker und wen ich aller brauche. Und die, die das dann wirklich, ich nenne es mal sportlicher betreiben wollen, die werden dann eh von alleine auf Dinge wie Invocation oder One-on-One-Mentorings oder solche Dinge gezielt zugehen. Aber für den ersten Schritt gibt es so viel Mega-Content. Aber immer kritisch bleiben, so wie ich bin.
Paul, besten Dank. War richtig, richtig cool. Ich habe tatsächlich noch viele Fragen an dich, aber das sprengt jetzt heute den Rahmen. Aber es ist ja eine gute Einladung für Podcast-Folge Nummer 2, wenn es denn auch euch so gut gefallen hat wie eben mir. Und wenn das der Fall ist, dann schreibt doch bitte einen Kommentar hier unter dem Podcast bei Spotify. Und die meisten hören tatsächlich über Spotify. Ich glaube, 65% der Hörer. Schreibt einen Kommentar, vielleicht schreibt einen Gedanken mit auf. Meinetwegen befriedigt auch einfach nur den Algorithmus und schreibt ein Wort. Das könnt ihr auch so machen, ja. Aber das ist für mich ein guter Indikator einfach, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat und hilft mir am Ende auch noch mehr Reichweite zu erzielen mit dem Podcast. Teilt den Podcast. Das ist wahrscheinlich das mächtigste Nutzersignal, was man so senden kann, wenn man so zufrieden ist, dass man das sogar anderen jetzt weiterschickt, schickt das über WhatsApp. Hier gibt es ja die Teilen-Funktion auch. Das misst Spotify ganz stark und wird so den Podcast auch pushen. Bewertet diesen Podcast, auch das ist wichtig. Wir sind jetzt bei 1100 Bewertungen, das ist schon stark, aber da geht noch mehr. Wenn ich mir ansehe, dass wir schon mehr als 1 Million Wiedergaben haben, haben viele dementsprechend gar nicht bewertet. Also tut mir den Gefallen und ansonsten den Paul könnt ihr folgen bei Immo Paul. Ich folge ihm sehr gerne dort selbst. Deswegen eine gute Nummer. Und ja, ich glaube,
Absolut.
du hast heute hier gezeigt, dass du ganz mit Sicherheit einer der kompetentesten und eloquentesten Immobilieninvestoren bist. Und freue mich auf dein Buch, wenn es draußen ist. Sag Bescheid, stelle ich in meinen Stories vor. Und ansonsten vielleicht von dir noch ein Abschlusswort.
Ja, also Maurice, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, für das Gespräch. Ich hoffe, man hat es gemerkt, dass das Thema mir auch wirklich am Herzen liegt. Und ich kann nur alle animieren, hört den Podcast, folgt dem Podcast, bewertet Algorithmus hin und her. Gerne folgt mir auch auf Instagram. Ich bin auch ein Typ, ich nehme mich selber nicht so ernst. Ich mache gut und gerne lustige Stories, manchmal auch kontroverse Sachen aus dem Leben gegriffen. Also bei mir gibt es nicht diesen Zack-Zack-Werbekontent. Und wenn ich den einen oder anderen mal persönlich kennenlerne bei dem einen oder anderen Event, dann freue ich mich besonders. Vielen Dank und ich freue mich auf die Ergebnisse der Feldstudie und eine etwaige zweite Folge. Vielen Dank, Maurice.
Danke, Paul. Hau rein. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist MB_Maurice_Borg.